Wir wollen uns heute unter ein Wort stellen aus dem Galaterbrief, Galater Kapitel 2, Vers 19 und 20. Hauptsächlich geht es um den Vers 20, aber wir lesen mal Vers 19 bis 21. Galater Kapitel 2, Vers 19 bis 21. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst oder ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wir beten noch einmal. O Herr, wir wollen bekennen, dass auch wir jetzt deine Hilfe brauchen. Du selbst sagst uns, dass wir ohne dich nichts tun können. Wir wissen, dass wir nicht das Ausmaß dieser Schwachheit erkennen, noch unsere Hilflosigkeit. Und doch hast du uns schon hineingeführt, dass wir mehr und mehr verstehen, wie abhängig wir von dir sind. Und darum kommen wir auch jetzt und bitten dich, dass du deinen Sohn anschaust, den du durchbohrt hast, den du für uns dahingegeben hast und uns aufhilfst, um seines Namens willen, durch die Kraft deines Heiligen Geistes, sodass wir auf dein Wort Acht haben können, dass wir recht darüber nachsinnen können, dass unser Glaube gestärkt und gefestigt wird, sodass dieses dein Wort Fundament unseres Lebens ist. Herr, dass es unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Weg. Darum gib, dass das, was dein Heiliger Geist eingegeben hat, in unserem Herzen weiten Raum findet, um Christi willen. Amen. Das ist ein besonderer Vers. Und wenn man das im Internet eingibt, dann findet man auch ganz viele Predigten dazu. Meistens geht es aber dann um irgendein geheimnisvolles, besonderes Leben mit Christus, mit besonders außergewöhnlichen Kräften und so weiter, außergewöhnlichen Gaben. Aber wir werden hier sehen, dass Paulus sehr allgemein, dass Paulus hier Dinge sagt, die wirklich jeden Gläubigen betreffen. Und dass Paulus aber hier, und ihr merkt das schon in der Art und Weise, wie er das sagt, ein Bekenntnis abgibt, ein kondensiertes Glaubensbekenntnis. Nun, das ist kein Glaubensbekenntnis, das irgendwo allgemein auf dem Stuhl formuliert ist, sondern das, was er hier macht in diesem Bekenntnis, ist ein Bekenntnis, das er in einem Kontext gibt. Einem Kontext, wo er Nöte hat in der Gemeinde von Galatien, wo er wirklich sich Sorgen macht um diese Gemeinde und wo er selbst herausgefordert ist. Und er gibt uns hier eigentlich das Bekenntnis, was ihn bewahrt, in einen bestimmten Fallstrick des Teufels hineinzugeraten. Werden wir konkreter. Viele würden dem zustimmen, wenn wir sagen würden, im Galaterbrief geht es um Gesetzlichkeit. Was ist Gesetzlichkeit? Wann bin ich gesetzlich? Und wir wissen, dass auch dieses Wort sehr missbraucht wird. Und dass immer wieder Konzepte da sind, die jeden, der ein Anliegen hat, Gott zu gehorchen, als gesetzlich verurteilt wird. Meistens reden Christen von Gesetzlichkeit, aber in einer Weise, dass sie sagen würden, ich habe damit nichts zu tun. Andere ja, bei anderen sehe ich Gesetzlichkeit, bei mir nicht. Wenn mir ein Anspruch zu hoch erscheint, sage ich das gesetzlich. Wenn mir eine Regel nicht gefällt, nenne ich es ganz schnell gesetzlich. Wenn es um klare Anweisungen der Schrift geht, wird es oft beantwortet mit gesetzlich. Und das Gegenteil bedeutet oft, dass ich der Maßstab meines Lebens bin. Und da ich ja frei bin vom Gesetz, kann ich tun, was ich will. Wenn wir jetzt aber hier den Kontext anschauen, dann merken wir, wie relevant diese Aussage für Paulus war, aber dass dies eine Gefahr ist, dass Paulus hier auf eine Gefahr antwortet, die so konkret ihm vor Augen stand, dass diese Zusammenfassung seines Glaubensbekenntnisses das ist, was ihn bewahrt, in die gleiche Falle des Teufels zu geraten. Jetzt schauen wir uns einfach nur mal ein paar Aussagen hier aus dem Text an. Ich lese mal, wir schauen also einfach so um den Vers herum, um zu sehen, warum dieser Vers hier solch eine Bedeutung hat. Ich greife mal einfach erstmal aus dem Kapitel 1 ein paar Verse heraus, erstmal ganz allgemein. Denn Paulus sagt hier den Galatern, es war eine Gemeinde also, die er gegründet hat, oder können wir sagen, die der Herr durch ihn gegründet hat, aber er war der Verkündiger. Er sagt sogar, dass er Geburtswehen für sie hatte, dass er sich auch verantwortlich fühlte für ihr geistliches Leben. Aber jetzt Vers 6, er sagt hier, ich muss vielleicht einen Schritt zurückgehen, damit wir es auch richtig einordnen, was in Vers 6 steht. Vers 3 und 4 erstmal, 3 bis 5 erstmal. Er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das ist kein Wunsch an Gottlose, an Ungläubige, sondern das ist ein Segen, den er gibt für die, die an Christus Jesus glauben. Dann führt er es weiter aus und schaut, wie er sie mit hineinnimmt, also wie er die Galater mit hineinnimmt, die Christen von Galatien mit hineinnimmt, in die wirklichen Aussagen des Heils, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Auch hier schön die Betonung, er sagt, Christus hat sich selbst für unsere Sünden gegeben, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Gott erfüllt hier seinen Ratschluss. Und dann, dem die Ehre gebührt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er nimmt also die Galater mit herein in diesen Heilsratschluss Gottes und er spricht davon, dass sie Anteil haben an dieser Gnade, von der er hier spricht. Aber jetzt Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium. Er zeigt also, dass die Christen in Galatien hier bereit waren, ein anderes Evangelium zu akzeptieren, als das, was Paulus ihnen verkündigt hat. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass sogar aus Jerusalem, aus dem Umfeld von sozusagen bekannte oder sehr nahestehende Leute von Jakobus, nämlich dem Bruder des Herrn, Leute in die heidnischen Gemeinden gingen und gesagt haben, sie müssen das Gesetz halten, wenn sie errettet werden wollen. Und wenn sie das nicht halten würden, dann könnten sie auch nicht als Gläubige gelten. Diese Leute waren nicht von Jakobus gesandt, sie waren auch nicht von der Gemeinde gesandt, aber sie gingen in dieser eigenen Agenda, um diese Botschaft überall bei den Heiden zu verkündigen. Und in besonderer Weise ging es hier im Galaterbrief und auch damals dahin, dass sie gesagt haben, die Christen, die von den Heiden kommen, müssen sich beschneiden lassen wie alle Juden, weil die Beschneidung ja das Bundeszeichen ist, das Gott dem Abraham gegeben hat. Wir merken auch hier etwas Wichtiges nebenbei gesagt von der Logik dieser Leute. Sie sagten, ja, auch die Heiden haben Anteil an dem Bund Gottes mit Abraham, aber nur, wenn sie sich beschneiden lassen. Aber es war für sie keine Frage, dass sie dann Anteil haben an dem Bund mit Abraham. Auf jeden Fall, diese kamen dahin und Paulus musste ihnen widerstehen. Und jetzt sagt er aber, dass die Gläubigen, die bereit waren, diese Lehren anzunehmen, dass sie bereit waren, darauf zu hören, sodass es für in ihrem Leben eine bestimmte Stellung bekam. Aber Paulus sah darin eine große Gefahr, und das finden wir in Kapitel 3, Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Also hier sagt er, es ist ein anderes Evangelium. Dabei könnten ja diese Leute sagen, alles, was im Evangelium ist, betonen wir auch. Es ist kein anderes Evangelium, sondern wir sagen nur, dass etwas dazukommen muss zu diesem Evangelium. Paulus nennt es trotzdem ein anderes Evangelium. Er wird sehr deutlich, er sagt, wer das tut, der ist verflucht. Aber jetzt Vers 3, Kapitel 3, 1, und 1 bis 2. 1 bis 4. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, oh vielen Dank, als gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Der Vers sagt, dass sie damit den Blick auf das Kreuz verloren haben. Er nennt sie unverständig. Und er sagt, es ist, als ob euch jemand verhext hat, nachdem ihr die Erlösung gepredigt bekommen habt, in einer Weise, dass es so war, als ob ihr bei der Kreuzigung dabei wart. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Er geht jetzt einen Schritt weiter und sagt, schaut doch mal zurück auf den Punkt, als ihr gläubig geworden seid. Auf das große Ereignis, als der Herr euch den rettenden Glauben gegeben hat und ihr die Gabe des Geistes empfangen habt. Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Seht ihr die Gefahr? Es gibt also die große Gefahr, dass Menschen durch den Heiligen Geist erneuert worden sind, auch den Weg mit der Kraft des Heiligen Geistes beginnen, aber dann Stück für Stück davon abfallen, und das ganze Leben als Christ eine Frage ihrer eigenen Werke ist. Nicht vom Geist kommt, sondern vom Fleisch. So viel habt ihr umsonst erlitten. Hier nimmt er wieder Bezug auf die Folgen ihres Gläubigwerdens. In der Verfolgung, wie sie misshandelt worden sind, und sagt, und obwohl ihr all das noch da für diesen Glauben noch habt leiden müssen, und die meisten von uns oder viele von uns haben noch nicht mal für den Glauben gelitten, waren die Galater doch empfänglich für den Abfall vom Kreuz. Vom Zentrum des Kreuzes. Wenn es wirklich umsonst ist, ich lese noch Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut ihr es durch die Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung des Glaubens. Wir sehen also die Gefahr bei den Galatern. Und die entscheidende Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, erkennen wir, allein durch die Warnung des Wortes, das wäre die erste Frage, allein durch die Warnung des Wortes, dass wir alle in der Gefahr sind, im Geist anzufangen und im Fleisch zu vollenden? Ich stelle die Frage noch etwas genauer. Wie lebst du deine Nachfolge? Wie lebst du als Christ? Was ist die Grundeinstellung, mit der du deinen Tag beginnst? Denkst du, du bist in der Lage, ein guter Christ zu sein? Und durch Lesen und Gebet und Gemeinschaft vielleicht, deine Heiligkeit, deine Heiligung voranzubringen? Du hast so viel Erkenntnis, bist so geschult, kannst den Glauben so verteidigen, dass du ein Zeugnis in der Welt sein kannst? Du bist fähig, gegenüber anderen dich so zu beherrschen, dass du ein Christenleben führst, das vorbildlich ist für andere? Oder stehst du jeden Morgen auf und bist völlig überzeugt, dass du das geistliche Leben nicht führen kannst, dass du kein Christ sein kannst und deine Heiligkeit nicht einen Millimeter voranbringen kannst, es sei denn, es kommt dir zu vom Heiligen Geist? Merken wir, da sehen wir, wie relevant das ist, was Paulus hier sagt. Jetzt gehen wir noch auf ein Beispiel, das hier gerade auch im Kontext von Galater, vom Galaterbrief ist oder von der Aussage von Paulus, von dem Bekenntnis. Und das ist Kapitel 2, Vers 11. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: Wenn du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Dieser Text sagt uns, dass Petrus, der bei der Kreuzigung von Ferne dabei war, dass Petrus, der ein Apostel war, der Älteste und Leiter der Gemeinde war, den Gott mächtig gebraucht hat, um viele, viele Menschen zu erretten, in der Gefahr war, zurückzufallen in ein gesetzliches Denken. Auch Petrus. Und du nicht und ich nicht. Können wir also außen vor stehen und sagen, das Problem haben andere, aber wir nicht? Offensichtlich nicht. Barnabas, ein Missionar, der mit Paulus gezogen ist. Wir könnten sagen, der doch hier dem Ganzen widersteht, sehr nahe stand, der eng mit ihm verbunden war, der wusste, was das Zeug, der mitgekämpft hatte, auch dass die Reine des Evangeliums in Antiochien bleiben konnte. Barnabas, der an vielen Orten genau den gleichen Kampf mit Paulus geführt hat. Wir merken auch, er wird hier fortgezogen, sagt Paulus, von der Wahrheit des Evangeliums und hat Sympathie für die gesetzliche Haltung, die Petrus hier befallen hatte und eben die Lehrer, die aus Jerusalem gekommen waren, in der ersten Gemeinde, in der Muttergemeinde aller Gemeinden. Und in diesem Kontext wird die Bedeutung der Glaubensaussage von Paulus hier noch herrlicher. Oder aber, ich könnte sagen, noch wichtiger für uns alle. Weil wir sehen hier, wie Paulus im Grunde genommen zusammenfasst, was die Grundlage ist, die ihn bewahrt, nicht in die gleiche Falle zu tappen. Er sagt, das ist das Bekenntnis, was mich dabei hält, mich der Gnade in Christus Jesus zu rühmen. Und aus diesem Kontext wollen wir sozusagen hier hineinschauen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, ich will es nicht groß ausführen, aber ich glaube, es ist sehr hilfreich. Als die Jünger im Sturm waren mit ihrem Boot und Jesus selbst sie weggeschickt hatte, dass sie schon über den See fahren sollten, da kam er nachts zu ihnen. Nun, erst hatten sie Angst, dass ein Gespenst kommen würde. Aber als sie dann merkten, dass es der Herr Jesus ist, dann sagte Petrus: Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Petrus wusste, dass der Herr in der Lage ist, ihn auf dem Wasser gehen zu lassen, wie er selbst auf dem Wasser ging. Ich nehme das Bild und ich denke, das hat der Herr auch uns dafür gegeben, um uns zu zeigen, was das Wesen des geistlichen Lebens ist. Auf dem Wasser gehen. Kannst du auf dem Wasser gehen? Hier sind wir bei dem, was Paulus hier bekennt. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen. Herr, wenn du es bist, aber das, was sich dann später ereignete, zeigte genau das, was wir hier im Galaterbrief sehen, nämlich Petrus sah auf einmal auf die Wellen. Die Brüder von Jerusalem, die gekommen waren, waren sozusagen die Welle, die heranbrach, und Petrus schaute auf die Welle und er sank. Er konnte nicht mehr auf dem Wasser gehen. Das Besondere ist, er ruft den Herrn um Hilfe an. Also nachdem er sinkt, schreit er wieder zum Herrn und der Herr ergreift ihn und holt ihn wieder heraus, sodass er wieder auf dem Wasser gehen konnte. Und das ist das Wichtige. Es ist ein schönes Bild für diesen Text und ich hoffe, ich werde das nicht wieder und wieder wiederholen, aber ich hoffe, es hilft uns, wenn wir all in diese Aussagen hier von dem Text reingehen. Petrus sagt also, Paulus beginnt also hier mit einer Aussage. Ich will nicht auf den ganzen Vers eingehen, aber auf das Ende des Verses, der eben etwas ganz deutlich macht. Er sagt hier, ich bin aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich muss also durch das Gesetz, dem Gesetz sterben. Ich muss also durch das Gesetz, dem Gesetz sterben. Die Parallele zum Sterben durch das Gesetz finden wir im Römerbrief, hier sehr eng zusammengefasst oder auch im Kolosserbrief, nämlich, ich bin mit Christus gekreuzigt. Er zeigt also, dass das Sterben durch das Gesetz sehr eng zusammenhängt mit dem Tod Christi am Kreuz, aber nicht nur mit dem Tod Christi am Kreuz, sondern mit dem eigenen Tod am Kreuz. Paulus sein Tod am Kreuz. Und das ist die Aussage, die er hier hereinbringt. Ja? Das Sterben dem Gesetz bedeutet, mit Christus gekreuzigt zu sein. Du musst also gekreuzigt sein, um zu leben. Willst du leben, willst du geistlich leben, musst du vorher am Kreuz sterben. Das ist die ganz einfache Aussage. Da beginnt das Leben. Dein Tod ist der Anfang des geistlichen Lebens. Nun, es ist wichtig, darüber nachzudenken. Vielleicht viele Christen können sich sehr viel darunter vorstellen, aber ich glaube, es ist wichtig, das war nämlich das, warum Paulus das sagt. Er wiederholt das für sich. Er sagt, das ist mein Bekenntnis, das ist meine Grundlage. Darum, das bewahrt mich bei der Reinheit des Evangeliums. Und wenn er eben sagt, ich bin, also dieses persönliche Bekenntnis nimmt, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, dann geht er auf etwas, dann weist er auf etwas hin, was jedes Gotteskind kennt. Nämlich, es kennt diese Zeit, wo Gottesfurcht begonnen hat, sein Herz zu bestimmen. Und mit der Gottesfurcht kam die Bedeutung des Gesetzes als Autorität in sein Leben herein. Er begann auf einmal, Gottes Willen und Gottes Maßstab als entscheidend anzusehen für alles, was in seinem Leben ist. Nun, die erste Reaktion, wenn dieses Gesetz so in unser Leben kommt, dass es als Autorität über uns spricht, dass wir verstehen, das ist Gottes Wort, damit kann ich nicht einfach manipulativ umgehen, damit kann ich nicht jonglieren, wie ich will, sondern hier kommt die Autorität Gottes und sie spricht in mein Leben. Und wenn das in mein Leben hereinkommt, ist die erste Reaktion des natürlichen Menschen, ich muss etwas ändern. Und meistens greifen wir alle, und jeder kennt es, glaube ich, dass er sofort angefangen hat, gewisse Dinge zu verändern. Man fängt an, sich Mühe zu geben, Dinge zu ordnen, den Willen zu stärken, die Zähne zusammenzubeißen, um diese Dinge mehr in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu bringen. Nun, wenn das aber hereinkommt und Gottes Geist immer noch da am Wirken ist und den Menschen das Licht des Evangeliums, das Licht Gottes bringt, das Licht bringt, dann passiert Folgendes. Je mehr er sich anstrengt, diesem Gesetz zu entsprechen, je mehr deckt dieses Gesetz und der Anspruch des Gesetzes seine Verderbtheit auf. Je mehr er sich bemüht, merkt er, dass alle seine Mühen unrein sind. Seine Buße ist unrein, sein Glaube ist unrein, alles, was er tut, ist unrein. Seine Gebete sind unrein. Und er merkt auf einmal, Stolz durchdringt alles. Da ist nichts, was übrig geblieben ist, was nicht die Merkmale der Übertretung trägt. Und es führt ihn zu einem weiteren Punkt, nämlich dass dieses Gesetz nicht nur, dass er nicht nur ein Übertreter des Gesetzes ist, sondern dass er ein Mensch ist, wie alle anderen Menschen, in Adam von Gott abgefallen und so verderbt, dass es da nichts Gutes gibt und dass es keine Hoffnung gibt, je auf irgendwie in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu stehen. Aber das Urteil des Gesetzes ist entschlossen, fest, unbestechlich, verflucht, wer nicht bleibt, in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Er erkennt also durch das Gesetz, ich bin ein Kind des Todes. Mein Todesurteil ist gerecht. Es muss vollzogen werden. Es gibt für Gott keinen anderen Weg, wenn es um seine Gerechtigkeit geht, um dieses Urteil an mir zu vollbringen. Paulus, der sagen konnte, in Philipper 3 sehen wir, dass es sein Urteil war und auch das Urteil der damaligen frommen Elite in Jerusalem. Paulus, oh, das ist der, der ein Vorbild ist für alle Gläubigen. Er betraf alle bei Weitem. Nach menschlichem Ermessen vom Gesetz untadelig. Beim Gesetz untadelig, nach menschlichem Ermessen. Und Paulus kommt durch das Gesetz und durch die Erkenntnis der wahren Bedeutung des Gesetzes dahin, dass er erkennt, ich bin ein Kind des Todes. In jeder Hinsicht bringt mich dieses Gesetz um. Es zeigt, dass es keine Hoffnung gibt, keine Hoffnung, je Gottes Gerechtigkeit zu erlangen. Die Parallele hiervon ist der Vers 20, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun geht der Herr mit ihm weiter und zeigt ihm, oder zeigt erstmal genau das Gleiche, was das Gesetz sagt, am Kreuz. Und ich frage dich, hast du das je so gesehen? Und ich glaube, alle Gläubigen werden zustimmen, dass es eine Tatsache ist, die sie auch lieben und die gerade die Grundlage ihres Glaubens ist. Nämlich die Kreuzigung Christi Jesu ist die rechtmäßige Verurteilung für sie. Der Fluch, der Christus trifft, ist die angemessene Strafe für ihre Übertretungen. Sie schauen Christus am Kreuz und sagen, oh oh, diese Art der Strafe, so hingerichtet zu werden, ist recht und angemessen, wenn Gott in seinem Zorn an mir handelt. Sie sehen nicht nur, was die Menschen tun, an den Menschen sehen sie nur ihr eigenes Herz, sie sehen, wie böse sie sind, dass sie Christus kreuzigen, sondern sie sehen, dass Gott hier handelt und sie sehen an Christus, an der Strafe des Zornes Gottes am Kreuz, die rechtmäßige Bestrafung ihrer eigenen Sünden. Und das zerbricht sie völlig. Das zerbricht sie völlig, weil hier das Gesetz in seiner Anwendung voll zum Tragen kommt. Willst du wissen, wie Gott Sünde bestraft? Dann schau ans Kreuz. Willst du wissen, wie ernst Gott Sünde nimmt? Dann schau ans Kreuz. Willst du wissen, wie unbestechlich Gott ist? Dann schau ans Kreuz. Willst du wissen, wann Gott ein Auge zudrücken wird und bei wem, dann schau ans Kreuz. Und du wirst merken, nein, niemals, niemals wird Gott auch nur ein Jota von seinem Gesetz verlassen, auch nur ein Jota abweichen von dem, was er gesagt hat. Der Fluch wird jeden gerechterweise treffen. Und dieser Fluch ist für jeden Menschen, auf ewig verdammt zu sein vom Angesicht Gottes. auf ewig verdammt zu sein. Warum? Weil wir nicht nie in Ewigkeit unsere Sünde nicht sühnen können als Menschen. Aber das, was Christus traf, sieht der Gläubige plötzlich und erleuchtend durch Gottes Gnade als seine eigene Strafe. Und lest hier Jesaja 53, er sagt, für mich ist er gestorben, für meine Sünden wurde er geschlagen, die Strafe lag auf ihm, das ist meine angemessene Strafe. Und so deckt das Kreuz die ganze Bosheit, Niederträchtigkeit, die Abgründe des menschlichen Herzens auf und sieht, dass das Todesurteil rechtmäßig vollzogen ist, wurde. Und hier ist der Glaube am Stellvertreter, am Stellvertreter. Aber merkt ihr, der wahre Glaube nimmt diese Bedeutung, die ich gerade gegeben habe, nämlich, dass ich mich selbst sehe, dass ich hier sehe, wie ich rechtmäßig hingerichtet werde, von Gott nicht weg und nie weg. Es bringt es sogar noch auf den Höhepunkt, weil es mich zerbricht, den anzuschauen, der nun als Stellvertreter, an dem ich sehe, wie meine Sünde gerichtet werden muss und wie es rechtmäßig wäre, wenn Gott mich bestrafen würde. Und das ist, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Dort hat Gott meine Sünde gerichtet. Ich war nicht leiblich da, ich war nicht leiblich am Kreuz, aber dort am Kreuz hat Gott die Sünden der Gläubigen so gerichtet, dass sie selbst gestorben sind. Sie sind also jeder Hoffnung gestorben, irgendwie Gottes Wohlgefallen zu erlangen, durch eigene Werke, durch eigene Bemühungen. Sie haben erkannt, dieses Gesetz fordert meinen rechtmäßigen Tod und in Christus ist der rechtmäßige Tod, die ewige Verurteilung vollzogen worden. Und darum geht er einen Schritt weiter und kann sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin gestorben, aber darum bringt ihn zu dem Punkt, zu sagen, nicht nur jetzt lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir und nun lebe ich. Er sagt nicht nur nun lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn wir den Vers 19 dazu nehmen, dann sehen wir noch etwas ganz Besonderes, etwas, also wie er das wirklich formuliert. Er sagt, dieser Tod durch das Gesetz ist der Beginn, um für Gott zu leben. Wenn das Gesetz dich noch nie umgebracht hat und wenn der Tod Jesu am Kreuz nicht dein Tod ist und du dort deine Hinrichtung siehst, dann hast du noch nie angefangen, für Gott zu leben. Für Gott zu leben beginnt hier. Das hat einfach damit was zu tun, solange du noch unter dem Gesetz bist, bist du ein Schuldner und alle deine Schulden kannst du nicht abbezahlen. Für Gott zu leben beginnt da, dass Gott alle deine Sünden vergibt um Christi willen und du nun beginnst zu leben, weil keine Schuld mehr gegen dich spricht. Wir könnten noch viele Facetten dieses herrlichen Geheimnisses ansprechen, was hier passiert, aber ich will nur, dass wir die Betonung hier sehen und das vielleicht mitnehmen oder nach Hause nehmen und weiter darüber nachdenken. Hier ist der Beginn, um für Gott zu leben. Aber merken wir, wie fatal es für ein Gotteskind ist, wenn es in die alten Verhaltensmuster zurückfällt, nämlich dann beginnt es, das Christsein ein Leben zu werden oder dann beginnen Elemente, das christliche Leben zu bestimmen. Was ist ein guter Christ und wie managt man sein Leben, dass man ein gutes Christsein führt? Aber es ist nicht mehr das Leben für Gott. Der Mensch blickt dann weg von Christus, um zu tun, was ein guter Christ macht. Aber er sieht nicht Christus, um zu leben für den, der für ihn gestorben ist. Er sieht dann mehr seine Gerechtigkeit und nicht seine Bedürftigkeit. Und das ist der Tod des christlichen Lebens. Warum? Weil wir keine Möglichkeit haben, auch als Gotteskinder für Gott zu leben, außer durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist das nächste Geheimnis, was er hier so hervorbringt, wenn er sagt, nicht ich lebe, also ich lebe, mit meiner Kreuzigung habe ich angefangen zu leben, aber wenn ich genau hinschaue, will er sagen, dann lebe gar nicht ich, sondern dann lebt Christus in mir. Das heißt, alles, was das geistliche Leben ausmacht, ist gar nicht mehr ich, das bin gar nicht ich, das darf ich mir gar nicht zuschreiben, sondern das muss ich dem zuschreiben, der für mich gestorben ist. Ich muss es dem zuschreiben, dass es eine Verbindung gibt zwischen Christus und mir und nun sein Leben, dem, der sein Leben gab, der auferweckt worden ist, der nun sein Leben durch mich lebt. Mit anderen Worten, es ist etwas, was wir ständig studieren müssen, worin wir wachsen und zunehmen müssen, denn sonst würde Johannes 15 nicht so ausführlich dieses Thema betonen, dass wir ohne den Herrn nichts tun können, aber dass gleichzeitig wir in ihm bleiben sollen, weil das Leben, das Gott von uns hier auf der Erde fordert, das Leben, wozu er uns gesetzt hat, das zu seiner Ehre ist, ein Leben ist, das nur von ihm kommen kann und kommen muss. Aber schaut, das ist hier für Paulus eine Tatsache. Er sagt, Christus lebt in mir. Christus lebt in mir. Darum kann er für Gott leben, weil Christus in ihm lebt. Er zeigt dir also die wahre Kraftquelle eines Gotteskindes, die wahre Grundlage, wie wir zur Ehre Gottes leben können, nämlich nur in Christus Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm. Wenn wir den Epheserbrief aufschlagen, dann braucht Paulus hier andere Worte, aber er sagt im Grunde genommen das Gleiche. Und im Kolosser haben wir auch das Gleiche gesehen in der Gebetsstunde, aber ich will nur mal im Epheserbrief lesen, er betet hier für die Epheser, dass Gott ihre Augen öffnet. Und er wird hier sehr konkret, indem er sagt, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. Er sagt also, dieses Geheimnis ist so groß, dass sie das nicht mal Kraft ihres Verstandes erfassen und erkennen können. Dieses Geheimnis ist so groß, dass sie es nicht mal Kraft ihrer Intelligenz, ihrer Bildung, ihres Verstandes erkennen können, sondern sie brauchen als Gotteskinder den Geist der Weisheit und Offenbarung, um das zu begreifen. Und ich überspringe die ersten Anliegen von Paulus hier im Epheserbrief und gehe nur auf die, die gerade in Übereinstimmung ist mit unserem Text, nämlich er sagt hier in Vers 19, erleuchtete Augen, also ich lese Vers 18 den Anfang dazu, erleuchtete Augen eures Verständnisses, und jetzt Vers 19, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Was zeigt das? Niemand von uns wird gläubig und niemand wird im Glauben bleiben und niemand wird im Glauben überwinden, ohne dass Gott mit der Macht, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat, in uns wirksam ist. Deswegen sagt er, überwältigende Kraftwirkung, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Christ sein sollst du nicht aufgrund der Ressourcen, die du in dir hast, noch deiner Erkenntnis, sondern aufgrund der Kraft Gottes. Und er geht davon aus, dass sie wissen, dass Gott, dass dies eine Tatsache ist, nämlich dass ein Kraftstrom von Christus die Grundlage ist, um geistlich zu leben. Um für Gott zu leben. Und dieser Kraftstrom ist nicht ein Rinnsal, sondern ein Strom, der so mächtig ist, dass nichts diesem Strom widerstehen kann. Das ist das Besondere. Und dann sagt er, ihr kennt die Kraft Gottes. Und wo seht ihr die? Er sagt, Die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte. Ist das alles? Nein, das würde noch nicht das ganze Maß der Kraft Gottes in den Gläubigen zeigen, sondern auch darin, dass er ihn gesetzt hat zu seiner Rechten in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Die Kraft hat ihn über alle Kräfte gesetzt, darum kann auch nichts dem Werk Gottes widerstehen, wenn er es begonnen hat. Das will er sagen. Darum gibt es keine Macht, kein Fürstentum, keine Gewalt, keine Herrschaft, die in der Lage wäre, den Glauben auszulöschen. Praktisch angewendet, darum kannst du in jeder Situation damit rechnen, dass Gott genug Kraft hat, dich als Überwinder durchzuführen und hervorgehen zu lassen. Darum werden Überwinden, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Es ist Gottes Macht. Merkt ihr, es ist Gottes Macht, warum wir überwinden. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. Das ist eigentlich eine Betonung dessen, was er gerade gesagt hat, aber nur, damit die Gläubigen es noch besser verstehen. Er sagt, alles ist ihm unterworfen. Und hier kommt ein zweiter Bereich rein, der so wichtig ist und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist. Und er hat diese Macht über alles in erster Linie als das Haupt seines Leibes. Er meint, wenn Christus erhöht über alles Entscheidungen trifft, dann trifft er diese Entscheidungen in der Loyalität, in der Hingabe, in der Liebe zu seinem Volk. Und das ist Paulus sein Bekenntnis, wenn er sagt, dass es Christus ist, der in ihm lebt. Und jetzt wieder, und was ich im Fleisch lebe, und er redet hier von dem Leben im Fleisch, nicht vom fleischlichen Leben, sondern sagt, und die ganze Zeit meines Lebens, solange ich in diesem Leib bin, strömt dieses Leben mir zu. Aber jetzt fügt er ein Merkmal hinzu, das entscheidend ist, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Diese Verbindung, dieses wird gehalten durch den Glauben. Es ist bestimmt durch das Vertrauen auf Christus. Es ist also bestimmt, wenn wir das Bild von Petrus nehmen, von dem Blick auf Christus, dass er die Macht hat, dass ich auf dem Wasser gehen kann. Nicht, dass ich fähig bin, nicht, dass ich die Erkenntnis habe, sondern dass er die Macht hat, mich auf dem Wasser gehen zu lassen. Das ist das geistliche Leben. Aber es geschieht durch Glauben. Deswegen sagt er, es geschieht, was ich lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Merkt ihr, wie er das formuliert? Er sagt, Christus lebt in mir, also der erhöht ist über alle Gewalt, über alle Macht im Himmel und auf Erden. Im Epheserbrief sagt er, ist das Haupt seines Leibes. Hier sagt er, hat mich geliebt. Hat mich geliebt. Dieses hat mich geliebt ist nicht etwas, was nur in der Vergangenheit ist, sondern beide Teile dieses Satzes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat, kann man so übersetzen, nämlich lebe ich im Glauben an dem mich geliebt habenden und sich dahin gegeben habenden für mich. Er sagt, das, was da geschehen ist, hat seine Relevanz und seine Bedeutung und seine Kraft Tag für Tag bis heute und unveränderlich verliert es nicht seinen Gnadenstrom und verliert nicht seine Kraft. Mein Leben ist bestimmt von dem, was er getan hat. Und was hat er getan? Er hat sich selbst hingegeben aus Liebe, aus Liebe. der sich selbst für mich nicht gegeben hat, sondern dahin gegeben hat. Er gab alles für dieses Leben. Und das ist der Inhalt, wenn er sagt, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Darum, sagt er, ist dies die Grundlage, die mich davor bewahrt, zurückzufallen in dem, wo Petrus reingefallen ist, oder in den Sumpf zu fallen, in den die Galater gefallen sind. Das Nachdenken, das Festhalten im Glauben an den Tod Christi, an das, was Inhalt dieses Todes Christi ist, nämlich dass ich durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben bin, um für Gott zu leben, dass ich mit Christus gekreuzigt wurde und nun lebe, um für ihn zu leben, dass nicht mehr ich lebe, sondern er in mir lebt, das ist die Grundlage. So bleibt Gnade Gnade und der Gnadenstrom fließt beständig in mein Leben. Was ist aber jetzt gehe ich noch der Zeit halber auf einen Bereich ein, der hier so wichtig ist. Was erkennen wir oder woran erkennt man einen Egoisten?
Mir.
Ja, er spricht immer von ich, ne? Ich. Das ist aber hier offensichtlich das Gegenteil. Aber habt ihr mal die Ichs gezählt in diesem Text? Es ist das Ich des Glaubens. All diese Tatsachen werden keine Tatsachen, die Kraft haben in deinem Leben, wenn du nicht durch den Heiligen Geist überzeugt bist, dass das Urteil am Kreuz von Golgatha Gottes Urteil über dein Leben ist. Und dass darum der Sieg Christi am Kreuz über Sünde und über Tod dein Sieg ist. Und die Gnade, die in dein Leben strömt, keine Grundlage in dir findet, noch in deiner Gerechtigkeit, sondern allein in dem, was er getan hat. Und dass diese Segnungen, die er uns erkauft hat, von Gott kommen und du sie empfangen darfst, nicht als jemand, der immer auf sein Überwinden schauen darf, sondern auf den Überwinder schauen darf, der sich selbst gegeben hat. Und der nun zur Rechten Gottes sitzt, nicht abstrakt als der ewige Gott, das ist er wohl, der ewige Gott, sondern als der, der dich geliebt hat, der dich geliebt hat. Und es ist so entscheidend, weil es nimmt den Blick von uns weg und richtet ihn auf Christus. Es führt in Anfechtungen dazu, dass wir sagen, wenn er mich liebt, wird er damit fertig. Wenn er mich liebt, hat er genug Gnade für diese Situation und für diese Situation. Wenn er mich so liebt, dass er sich selbst gegeben hat und mir dieses Leben erkauft hat, darf ich täglich um die größten Sachen, um die größten Segnungen beten und sie empfangen von dem Herrn, weil ich sie nicht empfange, um meinetwillen, nicht um meines Überwindens willen, sondern um der Gnade willen. Und das ist, was Gott macht, nämlich Gnade soll nicht kleine Gnade in meinem Leben sein, sondern überströmende Gnade. Und das Wunder dieser Gnade ist Christus in mir. Christus in mir, der heilige, dreieinige Gott im sterblichen Menschen. Das ist Gnade. Die Hoffnung der Herrlichkeit, sagt Paulus im Kolosserbrief, Christus in uns, Christus in uns. Und warum konnte Petrus schreien, Herr, hilf mir, obwohl er auf die Wellen gesehen hat? Warum konnte Petrus von der Gnade leben, obwohl er hier so schmählich versagt hatte? Aus dem einfachen Grund, um Christi willen. Weil Christus alles getan hat für sein geistliches Leben. Und darin hält er fest. Das ist, worauf sein Glaube ruht. Schaut, das verändert, macht mich nicht nachlässig dem Gesetz gegenüber. Es nimmt mir jede Hoffnung, aufgrund meiner Verdienste von Gott gesegnet zu werden. Es wendet meinen Blick von diesem krüppelhaften, unzulänglichen ab. Es gibt meinem Gebet die Grundlage, Das Werk, es gibt meinem Gebet die Freimütigkeit, alles zu erbitten, was ich brauche, weil ich den Vollkommenen ansehe, der alles verdient hat, was notwendig ist, damit ich für Gott lebe. Lies es nochmal für dich zu Hause. Lies es nochmal mit der Betonung, die Paulus hier gibt. Nimm das Ich weist nicht auf dich. Das Ich zeigt die Gnade, aber es zeigt etwas Persönliches, was jeder Einzelne erfassen muss. Nicht nur Christus starb für Sünder, sondern Christus starb für mich. Nicht nur Christus hat mir die Vergebung erkauft, sondern ich bin mit Christus gekreuzigt. Lest es nochmal so durch und betet, dass Gott, und lasst uns gemeinsam beten und füreinander beten, dass Gott unsere Augen öffnet, dass dies unser beständiges Bekenntnis ist, unter dem wir jeden Tag als Christ leben. Dass Christus hochgepriesen wird, dass wir beim Evangelium bleiben, das ist die Grundlage, die uns bewahrt, in die Selbstgerechtigkeit zu fallen. Es ist er, sein Kreuz, auf das müssen wir blicken. Wie Petrus, solange er auf Christus sah, ging er auf dem Wasser. Nur so kannst du auf dem Wasser gehen. Und alles, was wir in der Bibel betrachten und alle Anweisungen, die wir in der Bibel sehen, haben nur diese eine Grundlage. Es ist das Gehen auf dem Wasser. Du kannst es nur durch Gottes Macht. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Lass uns noch stille werden. Herr Jesus, darum kommen wir zu dir. Wir kommen, weil wir kommen dürfen aufgrund der Gnade, die in deinem Tod ist, in deiner Hingabe, in dem Ratschluss, den du bestimmt hast, den du festgelegt hast, dass wir Mitteilhaber der Gnade sein sollen, dass wir den gleich kostbaren Glauben empfangen haben wie Petrus und alle Apostel und wie Paulus. Herr, wir kommen, weil du es so bestimmt hast und weil du uns mit diesen Segnungen überwunden hast und zu dir gezogen hast, weil du in unser Leben getreten bist, gelobt sei dein Name. Aber nun bitten wir dich, gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen im Angesicht Jesu Christi. In dem Angesicht, das geschlagen und misshandelt wurde. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, für die überaus große Kraft in deinen Gläubigen. So segne dieses Wort an uns für den Alltag, für die nächste Woche, für alle Herausforderungen in der Woche, für den Kampf gegen die Sünde, für den Kampf gegen das Fleisch, dass alles, was wir leben und sind, bestimmt ist, von dem bestimmt ist, dass wir für dich leben. Dass wir dich lieben, weil du gestorben bist. Dass wir dich lieben, weil du unser geworden bist. Dass wir dich lieben, weil du uns dieses Leben erkauft hast, durch deine Selbstaufopferung am Kreuz. Und Herr, gib uns diese Botschaft und gib uns den Kampf, den du Paulus gegeben hast, für die Reinheit dieser Botschaft, sodass wir dabei bleiben und vielen helfen, zurückzukehren und auch dabei zu bleiben, weil du Großes getan hast. Der Herr segne euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Der Herr gebe euch Frieden. Amen.